das ist zu viel. So wie Napoleon durch 10 Jahre Fouché, so hat Fouché Napoleon unterschätzt, wenn er glaubt, ihn durch ein paar Indiskretionen einschüchtern zu können. Ihm Trotz bieten vor allen Ministern, ihm, dem der Zar Alexander, der Kaiser von Österreich, der König von Sachsen ihre Töchter angeboten haben, vor dem sämtlichen deutschen und italienischen Könige wie Schuljungen zittern, ihm, dem alle Heere Europas nicht widerstehen konnten, will diese fahle Mumie, dieser dürre Intrigant im noch nicht ausgetragenen Herzogsmantel Gehorsam verweigern? Nein, so lässt man nicht mit sich spaßen, wenn man Napoleon ist. Sofort beruft er den Chef der Privatpolizei, Dubois, ergeht sich vor ihm in den wütendsten Ausbrüchen gegen den miserablen, niederträchtigen Fouché. Mit harten, hallenden Schritten geht er zornig auf und ab und schreit dann plötzlich los, aber er soll nicht hoffen, mit mir tun zu können, was er mit seinem Gott, mit dem Konvent und dem Direktorium getan, die er niederträchtig verriet und verkaufte. Ich habe bessere Augen als Barras. Mit mir wird er nicht so leichtes Spiel haben, aber ich rate ihm, auf der Hut zu sein. Ich weiß, er hat Noten und Instruktionen von mir. Ich bestehe darauf, dass er sie mir zurückgibt. Wenn er es verweigert, dann übergeben Sie ihn sofort 10 Gendarmen und lassen Sie ihn ins Gefängnis führen. Und bei Gott, ich werde ihm zeigen, wie schnell man einen Prozess führen kann. Nun wird die Sache brenzlig. Nun beginnt sie sogar einem Fouché in die Nase zu beißen. Als Dubois jetzt erscheint, muss Fouché sich's gefallen lassen, dass ihm, dem Herzog von Otranto, dem ehemaligen Polizeiminister, von seinem eigenen ehemaligen Untergebenen die Siegel an alle Briefschaften gelegt werden. Eine Sache, die gefährlich werden könnte, wenn nicht natürlich längst der Vorsichtige die eigentlichen und wichtigen beiseite geschafft hätte. Aber immerhin, ihm beginnt aufzudämmern, dass er mit dem Kopf gegen die Wand gerannt ist. In fliegender Eile schreibt er jetzt Brief auf Brief, einen an den Kaiser, andere an die einzelnen Minister, um sich zu beklagen über das Misstrauen, das man ihm, dem ehrlichsten, dem aufrichtigsten, dem charaktervollsten, dem treuest ergebenen Minister entgegenbringe. Und in einem dieser Briefe ergötzt man sich insbesondere an dem bezaubernden Satz: Il n'est pas dans mon caractère de changer. Tatsächlich, schwarz auf weiß sind diese Worte von dem Charakter-Chamäleon Fouché eigenhändig hingeschrieben. Und genau wie 15 Jahre vorher bei Robespierre hofft er durch eine rasche Versöhnung noch dem Unheil zuvorzukommen. Er nimmt einen Wagen, fährt nach Paris, um dem Kaiser persönlich seine Erklärungen oder wohl schon Entschuldigungen abzugeben. Aber schon ist es zu spät. Er hat zu lange gespielt, zu lange gespaßt. Jetzt gibt es keine Aussöhnung, keinen Ausgleich mehr. Wer öffentlich Napoleon herausgefordert, muss öffentlich erniedrigt werden. Ein Brief wird an ihn gerichtet, so muskelhart und messerscharf, wie Napoleon kaum jemals an einen anderen Minister geschrieben. Er ist sehr kurz, dieser Brief, dieser Fußtritt. Herr Herzog von Otranto, Ihre Dienste können mir nicht weiterhin erwünscht sein. Sie haben innerhalb 24 Stunden nach Ihrer Senatorie abzureisen. Kein Wort mehr von der Ernennung zum Gesandten in Rom. Nackte, brutale Entlassung und dazu noch Verbannung. Gleichzeitig erhält der neue Polizeiminister den Befehl, über die sofortige Ausführung dieses Ediktes zu wachen. Die Spannung ist allzu groß gewesen, das Spiel zu verwegen. Nun geschieht das Unerwartete. Fouché bricht völlig zusammen, wie ein Nachtwandler, der, ahnungslos über alle Dächer kletternd, von einem harten Anruf plötzlich erweckt, aus Schreck über die eigene tolle Lage in die Tiefe saust. Derselbe Mann, der 2 Schritte vor der Guillotine nüchtern und klar denkend geblieben, sackt unter dem Hieb Napoleons erbärmlich zusammen. Dieser 3. Juni 1810 ist Joseph Fouchés Waterloo. Die Nerven reißen ihm durch. Er stürzt zum Minister um einen Auslandspass. Er jagt, in jeder Station die Pferde wechselnd, ohne Aufenthalt bis nach Italien. Dort rennt er wie eine rasende Ratte über brennendem Herd, kreuz und quer von Ort zu Ort. Bald ist er in Parma, bald in Florenz, bald in Pisa, bald in Livorno, statt, wie vorgeschrieben, sich in seine Senatorie zu begeben. Aber die Panik schüttelt ihn zu wild. Nur außer Reichweite Napoleons sein, nur außer der Griffspanne dieser furchtbaren Hand. Selbst Italien scheint ihm nicht sicher genug. Es ist immerhin noch Europa und ganz Europa diesem schrecklichen Manne untertan. So mietet er in Livorno ein Schiff, um nach Amerika, Land der Sicherheit, Land der Freiheit, hinüberzusetzen. Aber er wird von Sturm, Seekrankheit und der Angst vor englischen Kreuzern zurückgetrieben. Und nun saust der Wahnwitzige wieder im Wagen, im Zickzack, von Hafen zu Hafen, von Stadt zu Stadt, bettelt die Schwestern Napoleons, die Fürsten, die Freunde um Hilfe an, verschwindet, taucht wieder zum Ärger der Polizeibeamten auf, die seine Spur suchen und immer wieder verlieren. Kurzum, er gebärdet sich vollkommen toll, völlig irrsinnig vor Angst und bietet zum ersten Mal, er, der Nervenlose, ein geradezu klinisches Beispiel eines völligen Nervenzusammenbruchs. Nie hat Napoleon mit einer einzigen Geste, mit einem bloßen Faustschlag vollständiger einen Gegner zerschmettert, als hier diesen kühnsten und kaltblütigsten seiner Diener. Dieses Verstecken und Auftauchen, dieses fiebrige Hin und Her dauert Tage, dauert Wochen, ohne dass man genau erraten konnte, auch sein meisterhafter Biograf Madeleine weiß es nicht und wahrscheinlich er selber nicht, was und wohin er in dieser Zeit wollte. Es scheint, nur im rollenden Wagen fühlt er sich sicher vor der eingebildeten Rache Napoleons, der zweifellos längst nicht mehr daran denkt, dem ungebärdigen Diener ernstlich an den Kragen zu gehen. Nur seinen Willen hat Napoleon behaupten wollen, seine Papiere zurückhaben, und diesen Willen setzt er durch. Denn während der Rasende, der hysterisch gewordene, in Italien überall die Postpferde zu Tode hetzt, handelt seine Frau in Paris bedeutend vernünftiger. Sie kapituliert für ihn. Es kann kein Zweifel bestehen, dass die Herzogin von Otranto, um ihren Mann zu retten, damals die von ihm tückisch zurückgehaltenen Papiere auf diskrete Art Napoleon wieder eingehändigt hat. Denn niemals ist mehr eines jener intimen Blätter, auf die Fouché erpresserisch hindeutete, in die Öffentlichkeit gelangt. Ebenso wie bei Barras, dem der Kaiser die Papiere abkaufte, und bei den anderen lästigen Vertrauten seines Aufstiegs, ist der schriftliche Besitz Fouchés, soweit er auf Napoleon Bezug hatte, spurlos verschwunden. Entweder hat Napoleon selbst oder später Napoleon der Dritte allen Dokumenten, die der offiziellen Napoleon-Darstellung nicht genehm waren, völlig den Garaus gemacht. Nun erhält Fouché endlich die gnädige Erlaubnis, sich zurück auf seine Senatorie nach Aix zu begeben. Das große Gewitter hat sich verzogen, der Blitz nur die Nerven gerüttelt, nicht das innere Mark getroffen. Am 25. September langt der Gehetzte auf seinem Gute an, blass und müde und durch die Zusammenhanglosigkeit seiner Gedanken und Reden eine vollkommene Verstörung verratend. Aber es wird ihm reichlich Zeit gelassen werden, seine Nerven zu erholen, denn wer sich einmal aufgelehnt hat gegen Napoleon, der ist für lange Zeit aller öffentlichen Geschäfte enthoben. Der Ehrgeizige muss sein grimmiges Späßchen bezahlen. Wieder wirft ihn die Welle in die Tiefe. 3 Jahre bleibt Fouché ohne Würde und Amt. Sein drittes Exil hat begonnen.